Nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Wie das geht? Wir stellen euch die Macher vor in unserem Podcast Die Biopioniere.
Hallo und herzlich willkommen bei den Biopionieren. Mein Name ist Oliver Pessler von bioökonomie.de. Auf unserer Informationsplattform behandeln wir Themen rund um das biobasierte Forschen und Wirtschaften. Unser Alltag basiert nach wie vor hauptsächlich auf Rohstoffen aus Erdöl, die mit ausgeklügelten Verfahren in die unterschiedlichsten Produkte umgesetzt werden. Ein Großteil dieser Kunststoffe landet jedoch am Ende als Abfall in der Umwelt. Unsere heutige Biopionierin Regina Palkowitz möchte das ändern. Die Chemieingenieurin und Professorin an der RWTH Aachen entwickelt unter anderem maßgeschneiderte Katalysatoren, die Plastikabfall in molekulare Bausteine zerlegen, die sich wieder verwerten lassen. Hallo Regina, schön, dass wir dich in deinen Laboren an der RWTH Aachen besuchen dürfen.
Hallo Oliver, schön, euch hier zu haben.
Bevor wir zu dem rasend spannenden Thema Kunststoffe kommen, lass uns erst gerne mit deiner Tätigkeit als Forscherin beginnen. Seit 2013 leitest du den Lehrstuhl für heterogene Katalyse und technische Chemie hier an der Hochschule Aachen. Ich glaube, das sollten wir näher definieren. Ich fange mal an. Also Katalysatoren beschleunigen Reaktionen. In unserem Körper übernehmen das die Enzyme. Als Biokatalysatoren ermöglichen sie biochemische Prozesse und das in einem wässrigen und demnach homogenen Milieu. Wie unterscheidet sich hiervon die heterogene Katalyse?
Die heterogene Katalyse ist eigentlich die Katalyse mit festen Materialien. Das Kerngeschäft sind also Feststoffe, die man wirklich anfassen kann, vielleicht in der Haptik wie Sand am Strand. Der Trick ist jetzt, dass diese Materialien eben nicht in der Flüssigkeit aufgelöst werden oder im Gas, das sie umwandeln sollen, aufgelöst werden. Das heißt, der Feststoff, der feste Katalysator, der die Magie der Umwandlung letztlich möglich macht, bleibt immer gut abtrennbar von unseren Ausgangsstoffen und bleibt auch gut abtrennbar von unseren Produkten. Die Materialien, mit denen wir arbeiten, agieren so, dass die Moleküle, die sie umwandeln sollen, auf der Materialoberfläche landen, dort eine bestimmte Wechselwirkung mit dem Material eingehen und dann Reaktionen möglich machen, die sonst nur bei viel Energiebereitstellung möglich werden. Der Katalysator ist also letztlich der Schlüssel dafür, einmal Stoffe sehr selektiv zu einem Zielprodukt umzusetzen, sodass wir jedes einzelne Ausgangsatom wirklich bestmöglich nutzen, also ressourceneffizient sind. Und die Katalyse ist gleichzeitig auch der Schlüssel, um energieeffizient zu agieren. Denn durch den Katalysator wird die gleiche Reaktion bei viel, zum Beispiel viel niedrigeren Temperaturen möglich oder viel schneller ermöglicht und ist damit der Schlüssel. Und jetzt vielleicht einmal der Abgleich zum Körper. So Enzyme sind super effizient, aber in der chemischen Industrie brauchen wir eben nochmal andere Parameter, durch die wir Reaktionen steuern können. Biokatalyse spielt auch eine wachsende Rolle, aber tatsächlich ist es so, dass heute der Großteil der chemischen katalytischen Verfahren heterogen katalysiert ist und dann oft auch sogenannt kontinuierlich gefahren wird, also die ganze Zeit durchläuft. Das heißt, wir haben eigentlich ein Rohstoffstrom, der, man kann sich das vorstellen wie bei so einem Rohr. Wir haben ein Rohr, das ist gefüllt mit dem festen Katalysator. Der hat dann auch eine schöne Form. Ja, der ist maßgeschneidert, angepasst für den Reaktor. Und das Rohr wird durchströmt von den Ausgangsstoffen. Und im idealen Falle ist bei Durchgang nach dem Katalysator alles umgewandelt in unser Zielprodukt.
Also nochmal der Vergleich zum Körper kurz. Ich sprach ja von den Enzymen. Das sind ja letztlich Proteine, die Stoffwechselwirkungen hervorrufen oder ermöglichen. Woraus bestehen denn Katalysatoren bei der heterogenen, also der Feststoffkatalyse?
Das klassische Bild des heterogenen Katalysators sind oft anorganische Materialien, also sowas. Der Strand am Meer stimmte schon ziemlich gut, ne? Der Strand besteht, also das, was wir als Sandkörner kennen, diese Sandkörner bestehen aus Siliziumdioxid. Das wäre auch bei uns ein sehr beliebtes Trägermaterial. Alleine macht es aber gar nichts, sondern auf dieses Trägermaterial muss jetzt noch eine Aktivkomponente. Und das sind oft Metalle. Mhm. Ja, diese Metalle, sehr beliebt, Edelmetalle, aber auch Nickel, Eisen, machen Katalyse. Und jetzt ist es so, dass wir nicht einfach einen dicken Metallblock in die Reaktion schmeißen können. Denn so ein großer Metallblock hat nur wenige äußere Atome. Mhm. Und die Reaktion findet eben auf der Oberfläche des Katalysators statt. Das heißt, wir müssen unser Metall möglichst mit hoher Oberfläche versehen. Und das machen wir in der heterogenen Katalyse oft so, dass wir das Metall in ganz kleine Nanopartikel zerlegen, sodass fast alle Atome des Metalls exponiert sind. Und diese Nanopartikel schwimmen dann eben nicht im Stoff, sondern werden auf dem Siliziumdioxid, also unseren Sandkörnern, fixiert und so dann als Katalysator im technischen Prozess genutzt. Jetzt einfach um ein Beispiel zu geben.
Hier in deinem Büro hast du ja tatsächlich bestimmte Formen. Das wäre so ein Katalysator, so eine Katalysatorform, ja, wo dann was draufkommt, könnte man sich das so vorstellen. Das heißt, man versucht Körper zu erzeugen, die ein großes Oberflächenvolumen letztlich bereithalten.
Genau, also ein idealer heterogener Katalysator hat sicherlich gerne mehrere hundert Quadratmeter pro Gramm. Das muss man sich vorstellen. Wir wiegen ein Gramm ab. Und dann ist da drin so viel Platz wie in einem Fußballstadion. Ja, also mehrere Wohnkomplexe untergebracht. Das Schauobjekt, was gerade, Oliver, was du in der Hand hattest, dieses Schauobjekt, das zeigt die Struktur eines Zeolithen. Das ist einer der Katalysatoren, der in der heutigen Raffinerie eine große Rolle spielt, aber sicherlich auch in der Zukunft eine große Rolle spielen wird. Diese Zeolithe haben eine super definierte Struktur auf Nanometer-Ebene, also wirklich richtig hochgeordnet. Jedes Porensystem ist identisch, sodass man auch eine hohe Einheitlichkeit bei der chemischen Transformation erreichen kann. Das wären jetzt klassische Katalysatoren, um lange Ketten in kurze Ketten zu übersetzen. Das machen wir heute auch schon. Auch bei der Erdölraffinerie heute schneiden wir schon lange Ketten in kurze. Das nennen wir dann Cracking.
Cracking, ja. Ist ja ein bekanntes Verfahren der chemischen Industrie, die schon sehr lange damit arbeitet. Aber jetzt nochmal dieses Modell. Kommt es aus dem Labor oder ist es ein Modell, um das Ganze zu veranschaulichen?
Das ist jetzt ein 3D-gedrucktes Modell, also insofern eine Darstellung, die von einem 3D-Drucker aus dem Labor kommt, aber natürlich illustrieren soll, woran wir arbeiten. Wir versuchen eben, die Materialien auf der Nanometer-Ebene maßzuschneidern für die Reaktion. Dann sind zum Beispiel die Poren vielleicht für die Umwandlung, die wir anstreben, zum Beispiel für die Kunststoffe, viel zu klein. Ja, dann kommt unser Ausgangsstoff gar nicht in das Porensystem an die aktiven Zentren heran. Das bedeutet, wir müssen das Material maßschneidern, größere Poren anbieten, das so anpassen, dass unser Ausgangsmaterial im idealen Falle perfekt in Kontakt mit unserem Katalysator kommt und so zum gewünschten Zielprodukt umgesetzt werden kann.
Das heißt, es ist dann eigentlich immer eine individuelle Aufgabe. Das kommt darauf an, welchen Stoff man katalysieren möchte. Dafür braucht man den richtigen Katalysator, der die optimale Reaktion gewährleistet. Kannst du uns da vielleicht Beispiele dafür nochmal geben für Katalysatoren und welche Reaktionen da stattfinden, welches Material umgesetzt wird?
Also es ist so, dass wir in den Laboren natürlich erstmal versuchen zu verstehen, was ist eigentlich die Grundlogik hinter der Materialeigenschaft. Welche Eigenschaft des Materials ermöglicht uns die Transformation? Und wenn wir jetzt ins Labor mal schauen, dann haben wir zum Beispiel Projekte, in denen wir versuchen, aus nachwachsenden Rohstoffen, also Biomasse, Lignocellulose, heute schon etablierte Bausteine für Kunststoffe zu machen. Also sozusagen ein Drop-in in heutige Wertschöpfungsketten zu ermöglichen. Wir versuchen also Bausteine, die heute aus Rohöl gemacht werden, mit einem neuen katalytischen Verfahren jetzt aus einem Biomasse-Reststoffstrom bereitzustellen. Dazu haben wir schon einige Arbeiten gemacht und haben zum Beispiel gezeigt, dass dafür die Umwandlung zum Beispiel von biogenen Säuren in sogenannte Pyrrolidon-Monomere, dass wir da, jetzt kommt wieder so ein Fachbegriff, sogenannte Strukturaktivitätsbeziehungen sehen können. Das bedeutet, wir sehen eine Abhängigkeit von der Metall-Nanopartikelgröße zur Aktivität des Katalysators. Und zwar nicht nur so, dass wenn wir die Nanopartikel kleiner machen und damit mehr Oberfläche des Metalls exponieren, dass es dann immer besser wird, weil wir mehr Aktivzentren haben, sondern es gibt wirklich die eine Größe des Metall-Nanopartikels, die genau richtig für die Reaktion ist. Und jetzt kann man sich die Logik dahinter auch einmal vergegenwärtigen. Ja, so Nanopartikel ist ja eigentlich kristallin, also das Bild von so einem runden Metallpartikel stimmt nicht. Metalle sind ja kristalline Stoffe. Und das heißt, die kleinen Nanopartikel haben Ecken und Kanten. Ja. Und wenn ich jetzt einen großen Partikel habe, dann habe ich relativ viele Atome auf den Flächen, wie beim Würfel. Ich habe einen großen Würfel, viele Atome sitzen auf den Flächen und ich habe beim Würfel dann 8 Ecken. Mhm. Wenn ich den Würfel kleiner mache, dann habe ich, und die gleiche Masse beibehalte, dann habe ich auf einmal viel mehr Atome auf den Ecken sitzen. Und wenn die Ecken jetzt die besten aktiven Zentren für meine Reaktion sind, dann gibt es eben eine optimale Größe.
Ja, sehr spannend. Also wir haben jetzt ja schon mal ganz kurz in dein Labor reingeschaut, um so einen Eindruck zu gewinnen. Und da haben wir gesehen, dass es verschiedene Arten der Katalyse gibt. Das fand ich auch sehr spannend, die mit Druck, mit Temperatur oder mit Licht letztlich funktioniert. Du hast eigentlich ein ganzes Spektrum von katalysatorischen Möglichkeiten. Vielleicht kannst du das nochmal erklären, was er da genau macht.
Ja, jetzt werden wir einmal spezifisch in der Nomenklatur der Katalyse. Wir hatten schon den Unterschied zwischen Biokatalyse und heterogener Katalyse definiert. Ich hatte gesagt, wir arbeiten mit festen Katalysatoren. Jetzt ist aber natürlich allen Katalysatoren, egal welcher Gruppe sie zuzuordnen sind, gemeinsam, dass sie in irgendeiner Form eine Energiebereitstellung brauchen. Sie brauchen eine Form der Energiebereitstellung, um die Aktivierungsbarriere der Reaktion zu überschreiten. Das kann man klassisch machen, indem man einfach eine Temperatur anbietet. Ja, also Katalyse wird mit der Temperatur schneller, der Katalysator wird durch Temperaturbereitstellung aktiver in seiner Reaktion. Schauen wir uns jetzt an, dass aktuell erneuerbare Energien ja auch ganz stark diskutiert werden, dann muss man sich die Frage stellen, ob in der Zukunft der chemischen Industrie wirklich Temperatur die einzige Form ist, wie man Energie bereitstellt für eine chemische Umwandlung, die sogenannte Thermokatalyse macht. Mhm. Und deshalb befassen wir uns nicht nur damit, Reaktionen in Thermokatalyse zu machen, sondern schauen uns auch an, ob unsere Katalysatoren über Elektrizität als Elektrokatalysatoren angetrieben werden können oder beispielsweise unter Strahlung, also Photokatalyse, im besten Falle sogar einfach unter Sonnenlicht angeregt werden können.
Das wäre natürlich sehr nachhaltig, weil der Energieeintrag oder der Energiebedarf dann auch niedriger wäre. Ist das so oder?
Also ich stelle natürlich im Bereich der Thermokatalyse die Energie als Temperaturdifferenz dar. Hm. Aber letztlich muss ich für alle Reaktionen, unabhängig davon, ob ich sie durch Temperatur, Elektrizität oder Strahlungsenergie anrege, eigentlich vergleichbare Aktivierungsbarrieren überschreiten. Die apparative und technische Ausgestaltung ist unterschiedlich. Und natürlich ist die Möglichkeit, jetzt an sowas wie ein Windrad als Energiequelle anzukoppeln, unterschiedlich. Das Windrad würde mir Elektrizität bereitstellen und natürlich ist dann Elektrokatalyse eine relativ offensichtliche Form, um diese erneuerbare Energie direkt in eine chemische, ja, Transformation zu bringen. Das ist auch genau der Trend, den wir gerade sehen, der ganz wichtig im Element der Umgestaltung unserer, ja, unseres gesamten Energie- und Rohstoffnetzes ist. In jeder Zeitung lesen wir Wasserstoff und genau die Idee ist ja auch, erneuerbare Energien zur Energiebereitstellung zu nutzen. Der Strom wird dann in der Wasserelektrolyse, das ist auch eine Katalyse, ne? Wir machen elektrokatalytische Wasserspaltung, wird in Wasserstoff umgewandelt und der Wasserstoff kann dann als Energieträger verwendet werden. Bei Licht, das klingt immer so schön, ja, Sonnenlicht direkt Reaktionen antreiben.
Das dachte ich eben gerade, ja.
Ja, das mag auch eine Rolle spielen, aber wahrscheinlich weniger für reale Industriestandorte. Da würde man tatsächlich eher die Übersetzung nehmen, wenn man Photokatalyse betreibt, dass man elektrisch dann LEDs betreibt, die die richtige Strahlungsfrequenz haben, mit der man dann die Reaktion betreibt, anstatt dass man riesige Becken hat, die mit Sonnenlicht betrieben werden. Ja, denn wir arbeiten ja dann unter technisch hochkontrollierten Bedingungen, um wirklich auch mit dem Energiebedarf möglichst niedrig zu sein und können uns eigentlich nicht leisten, dass unsere Produktionsanlage, naja, im großen Maßstab dann dem Wolkenverlauf folgt. Mhm. Ja, gerade weil an solchen chemischen Anlagen, das muss man sich, glaube ich, immer klar machen, ja nicht nur die Umwandlung hängt, sondern ich muss vorne eine Maschinerie an Aufbereitung, Vorbereitung des Rohstoffes betreiben. Und meine finalen Produkte müssen ja auch noch isoliert, aufgereinigt und für die weitere Anwendung dann im Zielprodukt nachbehandelt werden. Und das wirklich in einer, also das ganze Konzept hochdynamisch zu fahren, das ist eine riesige Herausforderung.
Ja, stimmt.
Nichtsdestotrotz, also Dynamik in die Katalyse zu bringen, in Form von, wir arbeiten nicht die ganze Zeit bei der gleichen Reaktionsbedingung, sondern wir folgen der Energiebereitstellung. Wir justieren nach für vielleicht auch die Rohstoffvariabilität in Zukunft. Das sind wichtige Forschungsfelder der Zukunft, mit der wir uns befassen, wie die Katalyse da möglichst leistungsstark sein kann.
Also ihr betreibt hier einerseits Grundlagenforschung, aber ihr habt ja auch ein Start-up-Hub. Da geht es ja um die Aufbereitung auch von Stoffen, welche Rolle die Katalyse da spielen könnte. Und die Idee ist eigentlich, Recycling zu fahren für eine Kreislaufwirtschaft. Vielleicht kannst du dieses Beispiel nochmal erzählen, was wir da gesehen haben. Wir haben bestimmte Bauteile aus Fahrzeugen gesehen, die man quasi auseinanderdividieren kann oder sollte, weil normalerweise werden sie nur verbrannt. Da ist Glasfaser mit drin und bestimmte Sorten von Plastik. Und da könnte die Katalyse helfen, diese Stoffe auseinander zu dividieren und wieder zu verwerten. Und das ist etwas, was hier zum Beispiel ganz innovativ entwickelt wird und es vorher vielleicht so noch nicht in der Art gab. Was kannst du uns darüber erzählen?
Ja, unser Startup-Hub, das QuinCat, Quick Innovation in Catalysis, also schnelle Innovation in der Katalyse, ist ein maßgeschneiderter Laborbereich, Office Space für junge Gründer ins B. Das heißt, die Teams, die in diesem Hub unterwegs sind, sind noch keine Ausgründer, aber stehen davor, haben die Idee und den Wunsch, sich auszugründen mit ihren verrückten, aber hoffentlich tragfähigen, ihren innovativen Ideen. Und wir haben gerade eins der Teams besucht und dieses Team macht sich zunutze, dass die Katalyse hochspezifisch sein kann, wenn man sie richtig optimiert. Und das bedeutet, wenn wir anspruchsvolle Werkstoffe, insbesondere aus den technischen Sektoren haben, die mit insbesondere mit Füllstoffen versehen sind, sowas wie Glasfaser, verstärkte Kunststoffe oder auch mit Metallen verbundene Kunststoffe, dass man dann letztlich die Katalyse so gestalten kann, dass eben nur der eine Zielkunststoff zerlegt wird in ein Wunschprodukt und die anderen Komponenten dieses verstärkten Kunststoffsystems eben zurückbleiben und dann entweder vielleicht genau in der Form wieder als Füllstoffe eingesetzt werden können oder dann in weiteren Transformationsschritten für andere Anwendungen umgewandelt werden. Und wir bieten mit diesem Hub den Raum, die Innovation letztlich von der reinen Laborforschung, wo wir oft mit Modellsubstraten erstmal versuchen, die Wirkprinzipien zu verstehen, den nächsten Schritt zu gehen, Realrohstoffe in der Transformation zu untersuchen, Realrohstoffe dann auch letztlich zu erproben auf ihre Wechselwirkung mit dem Katalysator. Der muss ja verträglich sein, ja, wenn man sich vorstellt, jetzt kommt ein Kunststoffgemisch mit Farbstoffen, mit Flammschutzmitteln, noch jenseits der Verstärker, die wir diskutiert haben, wie Glasfasern, muss man ja Passfähigkeit herstellen. Hm. Und das sind Herausforderungen, die in der Katalyseforschung jetzt auch gerade ein ganz wichtiger Innovationsgeber sind, um die Katalyse zu ertüchtigen für die neuen Herausforderungen einer zukünftigen Kreislaufwirtschaft.
Ja, ich finde das eigentlich sehr spannend, irgendwie bestehende Materialgruppen wieder auseinander zu dividieren, um sie wieder zu verwerten. Das bringt mich jetzt tatsächlich zu dem Beispiel Kunststoff, was ich sehr spannend finde, auch weil es immer noch keine Lösung gibt, wie man der Plastikverschmutzung Herr werden kann. Und jetzt gerade aktuell politisch, wir haben Mitte August, sind die UN-Verhandlungen gegen die weltweite Plastikverschmutzung ja vorerst leider gescheitert. Das liegt an den Differenzen zwischen den erdölproduzierenden Staaten und auf der anderen Seite einer Koalition aus EU-Ländern, Lateinamerika-Staaten und Umweltschützern. Die Differenzen scheinen unüberbrückbar, weil als Streitpunkt gilt die Reduktion der Plastikproduktion. Das wird natürlich auch mal wieder ins Feld geführt, dass man in dieser Richtung weniger produziert, sowie auch bestimmte Chemikalien, die verwendet werden, dass die auch nicht mehr verwendet werden. Das Problem ist bekannt. Pro Jahr werden 400 Millionen Tonnen Plastik produziert, aber nur 9% ungefähr davon werden recycelt. Dabei gibt es aber circa, das weißt du noch besser, 16.000 verschiedene Plastikchemikalien, wenn man sich das mal vorstellt, deren Wirkung zum Teil sogar noch unerforscht ist. Und Plastik verseucht bekanntermaßen nicht nur die Meeresregion, es gefährdet auch die Gesundheit von Tieren und Menschen. Ja, wie ließe sich diese Plastikverschmutzung irgendwie noch aufhalten? Und inwiefern könnten innovative Katalyse Techniken hier einen entscheidenden Beitrag liefern. Ich glaube, das ist eines deiner ganz großen Projekte. Stichwort Katalax oder Katalax, wie wird das ausgesprochen?
Ja, unser Projekt Katalax, Catalysis Aix-la-Chapelle, Aix-la-Chapelle, der französische Name von Aachen.
Ah, da kommt okay, das, daher kommt es. Das ja, hört sich gut an.
Genau, Katalax, Catalysis at Aix-la-Chapelle. Das ist ein Projekt, in dem wir uns wirklich mit vielen, vielen anderen Forschungsteams hier an der RWTH Aachen und am Forschungszentrum Jülich dieser ganzheitlichen Aufgabe widmen, den Bereich der chemischen Industrie umzugestalten. Und wir haben uns den Kunststoffsektor als einem der drängendsten Sektoren jetzt in dieser ersten Forschungsphase verschrieben. Und die Logik ist eigentlich, dass wir glauben, dass Katalysetechnologien die Umwandlung von Kunststoff-Reststoffströmen effizient wieder so gestalten können, dass wir zu wertvollen Bausteinen zurückgelangen, die dann auch attraktiv wieder eingesetzt werden können. Und wenn wir diesen Schritt wirtschaftlich und nachhaltig gestalten, dann wird aus Kunststoffmüll auf einmal wieder ein wertvoller Rohstoff. Und wenn wir die Wahrnehmung als wertvoller Rohstoff generieren, dann werden viele der Herausforderungen auch direkt intrinsisch mit adressiert, dass eben einfach klar ist, dass Kunststoffmüll eben ein Rohstoff ist, der zurückgeführt werden muss in den Kreislauf. Aber natürlich, also die ganze politische Diskussion, das ist ein riesiges Feld. Wir möchten beitragen in der Form, dass wir Katalysetechnologien bereitstellen, die es möglich machen, mit wenig Energiebereitstellung, wenig Energieeinsatz, möglichst effizient, entweder zu den gleichen Bausteinen zurückzukommen. Mhm. Das wäre, was wir heute schon unter dem Begriff kennen, Closed Loop Recycling. Wir gehen zum gleichen Ausgangsstoff zurück. Was eigentlich aber viel spannender ist, dass wir die Umwandlung so gestalten, dass wir vielleicht zu einem leicht veränderten Zielprodukt kommen, sogenanntes Open Loop Recycling. Und das eine höhere Wertschöpfung, eine bessere Anwendung, ein anderes Folgeprodukt ermöglicht, das dann auch insgesamt recyclingfähiger ist. Also wir versuchen direkt neue Stoffströme zu designen, die dann auch dieser Recyclingfähigkeit gerecht werden sollen. Wir nennen das mehrdimensionale Kreislaufwirtschaft. Das ist ein Begriff, den hat mein Kollege Professor Jürgen Klankermeier geprägt. Und die Idee ist wirklich, dass wir einen Brückenschlag zwischen den verschiedenen Anwendungsfeldern ermöglichen wollen. Ich finde immer ganz illustrativ ist das an Dingen, die uns lange erhalten bleiben. Stellen Sie sich vor, Sie isolieren heute Ihr Haus, tun also alles, um unsere Klimaziele zu erreichen. Aber wenn dieses Isolationsmaterial, was ja auch hauptsächlich Kunststoff ist, in 30 Jahren wieder vom Haus kommt oder in 50 Jahren vom Haus kommt, um durch die nächste Generation ersetzt zu werden, ist denn diese nächste Generation chemisch noch identisch? Wir müssen von Anfang an, denke ich, mitdenken, dass wir im Recycling nicht in einzelnen, nebeneinander, unabhängig voneinander stehenden Recycling-Kreisläufen agieren müssen. Wir müssen einen Brückenschlag zwischen den Sektoren hinkriegen, hin zu einem gesamten globalen Optimum.
Man versucht, jetzt habe ich es so verstanden, ja, neue Bausteine zu kreieren, entweder die den Ausgangsmaterialien gleichen oder eben sogar noch verbesserte Eigenschaften haben und recycelbar sind, das heißt, wiederverwertet werden können. Wie stark könnten sie wiederverwertet werden? Also wie lange bleiben die in so einem Kreislauf? Könnte das quasi immer weitergehen? Dann ist natürlich dann die Frage, müssen wir dann überhaupt noch so viel neuen Kunststoff produzieren? Ja, hoffentlich dann nicht, ne? Das wäre ja eigentlich die Konsequenz daraus.
Wenn wir mal ein ideales Zielbild formulieren, dann müsste es eigentlich möglich sein, Rohstoffströme nahe vollumfänglich im Kreis zu führen. Natürlich hat man nie 100% Effizienz. Aber die Lücken, die dann durch fehlende Selektivität, Verluste entstehen, die sollten gefüllt werden, bestmöglich eben nicht aus fossilen Rohstoffen, nicht durch rohölbasierte Produkte, sondern an diesen Stellen kann dann eben Produktion von Bausteinen erfolgen, zum Beispiel aus Biomasse oder auch aus Kohlendioxid, das zurückgewonnen wird. Ein Beispiel, das immer herangezogen wird, sind sicherlich auch stark verunreinigte Kunststoffströme, für die auch langfristig wahrscheinlich Energierückgewinnung, ja, so nennen wir das immer, wenn es verbrannt wird, ist es immer noch Energierückgewinnung, stattfindet, dann wird der enthaltene Kohlenstoff emittiert als CO2 und dann könnte dieses CO2 wieder als Rohstoff genutzt werden, um eben Bausteine zu kreieren. Jetzt müssen wir uns nur klar machen, wir können wirklich nicht alles übers CO2 recyceln. Denn Kohlendioxid ist dummerweise ein wirklich reaktionsträges Molekül. Und das heißt, wir brauchen einen riesigen energetischen Hebel, um es wieder in die Wertschöpfungskette zu bringen. Das heißt, umso mehr wir den Energiegehalt, die chemische Struktur der Bausteine erhalten, umso energieeffizienter auch unsere Kreislaufströme.
Und welche Rolle spielt dabei dieses diverse Bild von verschiedenen Kunststoffen, die es da gibt? Also wie versucht man das eigentlich in den Griff zu bekommen, diese ganzen Stoffklassen auseinander zu dividieren und wieder neu zusammenzusetzen? Das ist ja eine ziemliche Herkulesaufgabe, sehr wahrscheinlich.
Genau, das ist eine Herkulesaufgabe, das ist eine Teamaufgabe. Das ist eine Aufgabe, die man durch das Zusammenspiel von verschiedensten Wissenschaftsfeldern, von industriellen Playern gemeinsam bewältigen muss. Deshalb haben wir uns in unserem Projekt Katalex auch sehr interdisziplinär aufgestellt. Wir haben die Kolleginnen und Kollegen aller Bereiche der Katalyse mitgenommen, gleichberechtigt. Mhm. Biokatalyse, homogene Katalyse, heterogene Katalyse mit den Aspekten Elektro- und Photokatalyse. Wir haben die Ingenieure mit im Team, die von Anfang an mitdenken, wie könnte denn der chemische Prozess, die chemische Anlage, die Aufreinigung aussehen, die Energieintegration stattfinden. Wir haben die Leute aus der Systemebene, die mit dem sogenannten Lifecycle Assessment den CO2-Fußabdruck und darüber hinaus auch die Einhaltung der sogenannten planetaren Grenzen früh beurteilen, damit wir eben auch wirklich Prozesse entwerfen, die ganzheitlich nachhaltig sind und nicht nur in einzelnen Kategorien. Und wir haben Leute dabei, die sich befassen mit dem Wirtschaftssystem, also wo laufen welche Rohstoffströme lang, an welchen Stellen können überhaupt Stoffströme anfallen und wo können dann auch die Absatzmärkte der Produkte wieder sein. Und das ist so ein Zusammenspiel, wo wir uns auch befassen mit der Frage, wie viel, zum Beispiel, wie viel Vorsortierung ist nötig? Und wie viel kann in der Technologie aufgefangen werden? Und das ist ein komplexes Trade-off-System. Also letztlich sucht man das Optimum zwischen minimaler Vorbehandlung und idealer Umwandlung. Und die Frage ist, wie viel Vorbehandlung, wie viel Sortierung ist nötig? Und wie viel Diversität im Rohstoff ist letztlich noch möglich für den Katalysator, um dann auch noch einen effizienten Prozess zu erreichen. Und da sind wir, glaube ich, in den Entwicklungsoptionen, im Innovationspotenzial noch lange nicht am Ende angekommen.
Ja, das glaube ich. Ich meine, in der Bioökonomie wird ja oft eigentlich auch in Alternativen gedacht. Also, dass man ja versucht, wegzukommen natürlich von erdölbasierten Stoffen hin zu biobasierten Stoffen, klarerweise. Und Stichwort Bioplastik. Und die Frage ist eigentlich, welche Rolle das da überhaupt spielen kann, wenn man jetzt diese riesigen Mengen an Kunststoffen eben betrachtet, die heute produziert werden. Jedes Jahr werden es eigentlich mehr. Ist dann Bioplastik wirklich die Alternative oder wo ist das überhaupt einzuordnen? Denn Bioplastik ist nicht gleich Bioplastik und lässt sich auch nicht zwingend so einfach abbauen, auch in der Umwelt. Das hängt ja auch davon ab, welche Stoffklasse das dann ist, denke ich. Wie siehst du das? Wo sortiert sich da Bioplastik mit in das System, in euer Denksystem?
Die Biokunststoffe sind, glaube ich, ein ganz wichtiges Element, was auch der Öffentlichkeit deutlich gemacht hat, dass ein Umdesign, ein Umgestalten von Kunststoffen einen großen Mehrwert haben kann. Ich glaube, vielen sind inzwischen schon PLA-Becher begegnet, ja. Und deshalb ist auch deutlich geworden, dass für viele Anwendungen eigentlich Kunststoffarten, die dann auch eine intrinsische Abbaubarkeit haben, möglich wären. Und das ist einer der Schlüsselpunkte. Wir müssen besser werden darin zu unterscheiden, an welcher Stelle auch eine Exposition der Umwelt möglich ist. Also was sind denn Produkte, die potenziell in die Umwelt gelangen könnten? Und diese Kunststoffe, die so eine Expositionsgefahr haben oder die einfach natürlich in ihrer Anwendung in der Umwelt genutzt werden, ja, Fischernetze, Planen im Ackerbau, die müssen auch so gedacht werden, dass ihre Rückstände, ihr Verbleib in der Umwelt dann entsprechend auch durch Abbaumechanismen gewährleistet ist. Während wir in anderen Spezialanwendungen, ich ziehe jetzt mal die Medizin, die Raumfahrt, die Hightech, die ganzen Energieanwendungen, Windrad, sie haben alle wahrscheinlich ständig die neuen Windräder, die gebaut werden, vor Augen. Das sind alles Hightech-Materialien, die eine hohe Leistungsanforderung haben, Aber eine direkte Exposition der Umwelt, dass das Windrad jetzt auf einmal im Weltmeer morgen landet, so ist es nicht gedacht. Und wenn wir sicherstellen, dass es als wertvoller Rohstoff wahrgenommen wird, dann kann es am Ende seiner Lebensdauer auch wieder einem Recycling zugeführt werden. Insofern Biokunststoffe an der Stelle wichtiges Element und wichtige Komponente, um auch die Biomasse in den Kreislauf einzubringen. Wobei man aus Biomasse ja nicht nur mit der Biokatalyse Biokunststoffe machen kann, sondern es gibt auch viele Beispiele, um aus nachwachsenden Rohstoffen aus der Biomasse heute schon etablierte Kunststoffe herzustellen.
Spannend, dass sich da die Systeme einfach nicht ausschließen, sondern tatsächlich verbinden lassen, diese biobasierte Welt, dass die in die klassische Kunststoffwelt integriert werden kann. Das ist vielleicht auch nicht jedem so klar. Sollen wir noch mal über deine zweite Position, müssen wir eigentlich vielleicht doch noch kurz sprechen, oder? Das kann ich nicht ganz hinten
super, gerne
runterfallen lassen. Ja, seit Oktober 2023 fungierst du auch als Direktorin am Institut für nachhaltige Wasserstoffwirtschaft, INW, am Forschungszentrum Jülich und leitest den Bereich Katalysatormaterialien. Vielleicht ganz grob und kurz, was sind dort die Ziele und Herausforderungen für eure Arbeit?
Am INW befassen wir uns damit, wie man mit Katalysatoren Wasserstoffmoleküle letztlich an chemische Trägermoleküle anbinden kann, um den Wasserstoff als Energiespeicher transportabel speicherbar zu machen. Und dabei ist der Trick nämlich genau auch wieder, was ich vorher schon sagte, Ressourcen- und Energieeffizienz. Wir wollen Wasserstoff schön chemisch verpacken zu etwas, was toll transportiert werden kann. Und gleichzeitig wollen wir sowohl für das Einspeichern des Wasserstoffs als auch nachher wieder für die Freisetzung möglichst wenig Energie verlieren. Außerdem muss man sagen, Wasserstoff ist ja auch eins der Schlüsselelemente der gesamten chemischen Industrie. Es finden viele Hydrierschritte auf den ganzen Transformationen, auf den Umwandlungsschritten statt. Also hydrierende Umwandlungen sind ein wichtiges Element in der chemischen Industrie. Und ich brachte vorhin den Punkt Kohlendioxid. Wenn wir jetzt einen Teil unserer zukünftigen chemischen Industrie mit Kohlendioxid als Rohstoff bedienen, dann ist Wasserstoff das unerlässliche Element, um dieses Kohlendioxid hoch zu hydrieren, beispielsweise zu Methanol oder auch zu synthetischem Erdgas, auch viel diskutiert in der Energiewende. Und diese Technologien, mit denen befassen wir uns beispielsweise am Institut für eine nachhaltige Wasserstoffwirtschaft in Jülich.
Sehr gut. Ja, das hört sich doch nach einer Chemie der Zukunft an. Ein grüner Hoffnungsschimmer am Horizont. Es wird ja auch von der grünen Chemie gesprochen. Vielleicht als letzter Punkt. Wie siehst du die Zukunft der Chemie? Was ist deine Idealvorstellung?
Ich glaube, unerlässlich ist, dass wir Rohstoffwende und Energiewende gemeinsam denken und dass die chemische Industrie an der Stelle ihrer Schlüsselrolle bei dieser Transformation gerecht wird, um unsere vielfältigen Anforderungen an Hochleistungsmaterialien, an Lösungsmittel, an Medikamente bestmöglich unter den Rahmenbedingungen einer zukünftigen nachhaltigen Kreislaufwirtschaft gestalten zu können.
Sehr starkes Abschlussstatement. Ja, vielen Dank für diesen großen Einblick und ich freue mich schon, wenn wir dann den Film auch mit dir zusammen machen, dein Porträt und diese ganzen Stationen so ein bisschen kennenlernen werden, hier in Aachen zumindest. Also vielen Dank nochmal, Regina Palkowitz, für dieses tolle Gespräch und wir sehen uns, hören uns beim nächsten Mal bei den Biopionieren.
Dankeschön, vielen Dank von meiner Seite ebenfalls.
Die Biopioniere, der Podcast über nachhaltige Entwicklung und grünes Wachstum. Mehr zum Thema, weitere Podcast-Folgen und spannende Videos auf bioökonomie.de.